Tee fertig?
Tee fertig, schon längst. Ja.
So, wunderbar. Schau, dann muss ich noch Zucker reintun.
Ich sag schon mal herzlich willkommen zum Podcast.
Ja.
Immer noch mit Zimmerkaminchen, wer weiß wie lange noch, weil die Sonne, die belohnt uns ja ganz schön da draußen.
Irgendwann wird es Balkonkaminchen.
Ja, dem Wetter ist jedenfalls alles, was draußen vor sich geht, ziemlich egal.
Ja.
Der ganzen Erde ist ziemlich egal, was wir hier so leisten an Sachen Krieg und, ja, wenig Frieden.
So kann man das sagen. Ja, wir haben zwei Themen heute, also das eine Thema, man kommt halt nicht drum um den Krieg. Es ist jetzt tatsächlich Krieg. Letzte Woche, als wir den Podcast gemacht haben, ich glaube, wir haben ihn Mittwoch gemacht und da war noch kein Krieg. Oder haben wir ihn Donnerstag gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Er hatte begonnen, aber...
Ja, dann war es Donnerstag, ja.
Nee, wir haben ja nochmal zwei... Doch, er hatte gerade begonnen, aber wir haben rückwirkend auch nochmal über die Kriegsangst gesprochen, glaube ich. Ja.
Kriegsangst ist halt eine Angst.
Ja, so überschlägt sich alles, ne? Eine Woche.
Ja. Und die Atomangst ist die andere Angst. Also für mich ist inzwischen hundertprozentig klar, ich habe jetzt in den letzten Tagen so viele Sachen gelesen, was Putin sagt, das macht er auch. Und es wird inzwischen klar, dass er Atomwaffen in den Westen verlegt. Das sieht man auf Satellitenbildern. Offiziell noch zu manövern, aber so hat es gegen die Ukraine in Weißrussland und Russland auch angefangen. Und also ich habe tatsächlich Angst, dass es zu einem Atomkrieg kommt, wenn die Ukraine sich weiterhin wehrt und wenn der Westen weiterhin Waffen liefert.
Naja, wenn die Ukraine sich nicht wehrt, dann haben wir die ganze Sache, glaube ich, nur aufgeschoben, weil die hat ja schon die nächsten Ziele auf der Agenda.
Richtig.
Also darauf zu hoffen, dass jetzt die Ukraine sich nicht wehrt und wir nicht helfen müssen, wäre, glaube ich, ziemlich naiv.
Tue ich auch nicht. Ich sage nur, wer sich mir in den Weg stellt, so hat er es gesagt. Und das tut der Westen.
Ja, und an erster Stelle wir, weil es ja gar keinen Friedensvertrag zwischen Russland und Deutschland gäbe.
Halt, das stimmt nicht.
Nicht?
Nein. Wir haben den sogenannten 2+4-Vertrag.
Ja, ich weiß, dass wir den haben, aber er hat es ja... gesagt, dass man keinen separaten, dass nie ein separater Friedensvertrag zwischen Deutschland und Russland geschlossen worden sei.
Hat er das gesagt?
Soweit ich weiß.
Das habe ich noch nicht gehört. Aber das ist trotzdem, das ist quakig. Der Kriegszustand ist beendet, es ist ein Friedensvertrag, es ist ein Freundschafts- und Nachbarschaftsvertrag geschlossen worden und der 2+4-Vertrag beendet den Kriegs- und Besatzungszustand. Also da, das ist völliger Quatsch, was er da macht.
Na, es ist alles völliger
Quatsch. Aber das ist nicht der Punkt. Er will ja vor allem, das ist eigentlich das Erste.
Dass er in die Ukraine einzieht, um sie zu entnazifizieren, ist auch Quatsch.
Genau, aber die nächsten, also er will vor allem das Russische Reich wieder haben. Das heißt, die Länder Finnland, Polen, Litauen, Estland, Lettland, das sind...
Moldawien, glaube ich, ne?
Moldawien, das sind die Länder, die es in nächster Zeit wahrscheinlich erwischt. Weil, machen wir uns nichts vor, verhindern, dass er die Ukraine übernimmt, können wir nicht. Also, wir können das hinauszögern.
Da müsste schon ein diplomatisches Wunder passieren.
Ja, das ist die größte Atommacht der Welt. Es wird ja immer behauptet, die Amerikaner sind die größte Atommacht der Welt, aber die größte Atommacht der Welt sind tatsächlich die Russen. Man hat nur bei den Amerikanern immer die Franzosen und Briten mitgezählt. Und es ist auch nicht so, dass der Westen irgendwie aggressiv gegenüber Russland geworden ist. Ich habe so viele interessante Sachen gelesen, wo man auch klar sagen muss, man hat eigentlich immer versucht, Russland zu beschwichtigen, einzubinden, egal was er gemacht hat, ob er in Georgien eingefallen ist, ob er sich die Krim unter den Nagel gerissen hat. Ja,
das ist wie... Ja, Leute, solche Vergleiche verbieten sich ja immer, sagen die Menschen. Aber es ist im Grunde wie vor dem Zweiten Weltkrieg bei Hitler, wo er erstmal ein paar Testballons und geguckt hat, ob die Leute alle stillhalten.
Und auch da schon mit Stalin und Finnland, das war ja auch schon so eine Geschichte. Also das ist eine alte militärisch-diplomatische Taktik.
Ja, das hat er nicht erfunden. Also
nee, also der Krieg ist die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln. Ja, nur dass es diesmal um den Nuklearkrieg geht. Und wenn schon Gorbatschow sagt, der Osten, also die Sowjetunion in Russland, ist nicht betrogen worden vom Westen, sondern es hat nur alles Mögliche auf dem Tisch gelegen. Und jetzt Putin das benutzt, um, ja. Ein Freund von mir hat letzte Woche gesagt, ja, wenn es irgendwo eine Volksabstimmung gibt, dass die zu Russland wollen, zum Beispiel in der Krim oder so, dann soll man sie doch dahin lassen. Das finde ich ein seltsames Ding, weil dann könnte man überall sich in jedem Land aussuchen, wo ist eine Bevölkerung, die mehrheitlich vielleicht irgendwo hin will, welches kleine Fleckchen von welchem Land, dann geht man davon aus, dass die Länder ethnisch gereinigt sein müssen und dass dass nur eine Ethnie ein Land bekommt.
Das ist ja überhaupt ein total bescheuerter Gedanke.
Das geht ja gar nicht.
Diese ganzen Nationalitätenfragen, ich denke ja auch manchmal, die müssten sich längst überholt haben.
Ja, aber es ist leider nicht so.
Nein, leider nicht.
Viel kann man zu dem Thema gar nicht sagen und können wir heute sowieso nicht. Ich kann nur sagen, dass meine Befürchtungen sich tatsächlich vermehrt haben, auch gerade durch diese direkte, offene, völlig nicht nur unprovozierte, sondern völlig unverhältnismäßige Nuklearwarnung. Und alle fragen sich, würde er das denn wirklich tun? Und das hat man sich so oft bei Sachen bei ihm gefragt und er hat sie alle getan.
Naja, man kann schon sagen, es ist nochmal eine andere Qualität, aber ich persönlich glaube es auch.
Also seit 3 Jahren gibt es in seinen Fernseh- und Propagandasendern die Vorbereitung darauf.
Was ich, also wenn man so ein bisschen hoffen könnte, was mich so ein bisschen hoffnungsvoller stimmt, ist, dass es ja auch eine relativ große Bewegung in Russland gegen den Krieg zu geben scheint.
Es geht, es ist eigentlich eine kleine Bewegung.
Also es sind jetzt schon mehrere tausende Leute verhaftet worden, deswegen.
In den ersten Tagen, jetzt in den letzten 2-3 Tagen passiert nichts mehr. Das war klar. Ich meine, da sind 5000 Leute verhaftet worden. Angesichts der Millionen und Abermillionen in diesem Riesenreich, wie die da leben, war das eine kleine Bewegung, eine auseinandergezogene Bewegung. Sie war da und sie ist da und das finde ich wunderbar. Ja? Und ich würde jedem Russen und jeder Russin, die zum Beispiel sagt, nee, wir halten das hier nicht aus, wir gehen hier Asyl gewähren, ja? Ich finde das auch bewundernswert. Aber es ist eine kleine Gruppe. Es ist eine kleine Gruppe. Und natürlich, die meisten in Russland wollen ihr Selbstbewusstsein durch den Großmachtstatus stärken. Weil, aber was anderes haben sie nicht.
Ich kann das gar nicht beurteilen, wie es in der Bevölkerung wirklich so aussieht. Und ich weiß nicht, was für realistische Bilder wir aus der russischen Bevölkerung haben.
Ja, wir kriegen sie halt von Russen.
Ja, aber also wie das dann eben ganz. Aber ich kann nur hoffen, dass die Bewegung etwas größer ist, als man denkt. Aber wissen kann ich es natürlich auch nicht. Im Grunde kann keiner wissen, wie es weitergeht, aber ja, wie gesagt, zutrauen kann man es ihm ja durchaus.
Ja, klar, man kann nicht wissen, wie es weitergeht, dann sollte man nicht drüber spekulieren, aber wenn man...
Das habe ich nicht gesagt. Na? Ich habe nur gesagt, dass wir uns letztlich dessen bewusst sein sollten, dass wir es nicht wissen können.
Nein, aber behauptet auch niemand, dass wir wissen, wie es weitergeht. Also ich habe nur gesagt, ich traue es ihm zu und er hat bisher bewiesen, dass er das, was er macht, auch macht.
Ja.
Ja. Ob er es diesmal macht, weiß ich nicht. Es gibt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür.
Denn auch für sein Volk muss er dann mit dem entsprechenden Echo rechnen. Ne?
Natürlich, aber...
Während bei all den anderen Sachen, die er bis jetzt gemacht hat, von denen er es gesagt hat, erstmal nicht so viele... Also andere, nicht genau gleichartige Konsequenzen für das russische Volk hatten. Aber Atomwaffen gegen Atomwaffen, das Ergebnis ist das Gleiche.
Also Russland ist sehr groß. Es werden nicht alle betroffen sein.
Nein, natürlich nicht.
Und das heißt, genau wie jetzt von den Wirtschaftskrisen nicht alle betroffen, also die meisten schon,
ja,
betroffen sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Wer für ihn, für die Menschen natürlich schon.
Ich glaube, auf sein Image bedacht sein muss er auch. Und diesen Status zu behalten, den er hat. Und Wirtschaftssanktionen, die kann man verkaufen als böse Machtinstrumente des Feindes, der Russland ja schon ewig unterdrückt. Aber wenn ich Atomwaffen schicke und es kommen dann auch welche zurück, ich glaube, das ist etwas schwieriger unter die Leute zu bringen. Aber ich weiß es natürlich auch.
Der Punkt ist dann halt, was man sagt, wer zuerst beschossen hat. Und wenn du keine anderen Quellen hast,
klar,
wenn man das Internet sperrt und die... Ja.
Wobei das ja nun definitiv nicht zur Gänze zu gelingen scheint.
In Russland?
Ja. Also da habe ich gestern noch gehört, dass es immer wieder Schlupflöcher gibt und immer wieder Tricks, das zu umgehen. Also man kriegt es noch nicht so hin wie zum Beispiel in China.
Das stimmt. Es gibt, in Russland hat man zum Beispiel, um Russinnen und Russen Mitteilungen zu machen, hat man zum Beispiel zu dem interessanten Mittel gegriffen, Restaurants zu bewerten und anstatt Bewertungen Wahrheiten über den Ukraine-Krieg hineinzuschreiben. Also auf internationalen Plattformen, die man noch nicht so einfach abstellen kann. Yandex ist die von den Russen bevorzugt wird. Die wird hier im Westen seltener genutzt, aber es gibt inzwischen viele Leute, die extra dahin gehen. Die hier im Westen nutzen meistens Google und dann Google Maps und so. Und aber wenn man Yandex benutzt, dann lesen es auch mehr Russen. Also ich denke, natürlich noch gibt es Möglichkeiten. In China ist es ein bisschen heftiger noch. Aber seit 2 Tagen sagt zum Beispiel die Medienaufsicht, kritische Stimmen werden abgeschaltet. Und das passiert auch inzwischen. Die letzten kritischen Stimmen innerhalb Russlands sind abgeschaltet worden. Also Echo Moskau und die zweite Namen habe ich vergessen. Diese Webseiten sind nicht mehr erreichbar.
Ja.
Also es wird schon sehr eng jetzt.
Hier in Deutschland werden dafür viele Seiten, oder überhaupt von Facebook und Twitter, werden ja viele gesperrt, die Propaganda verbreiten.
Das wird auch spätig betrachtet.
Ja, natürlich, weil auch das kann ja natürlich wieder nutzen, als die Feinde machen alles mundtot.
Ja, aber irgendwann muss man sich mal gegen Propaganda wehren. Ich weiß auch nicht genau, was immer die richtige Sache ist. Es hat alles immer Vor- und Nachteile. Ja,
ja, und das ist ja auch mit dieser Cyberkriegsführung, das hatten wir so einfach auch noch nie,
nee,
die dazugekommen ist jetzt. Ja, da weiß man gar nicht, was man damit machen, wie man damit umgehen soll.
Ja, das stimmt.
Und auch nicht, was für Folgen welche Aktionen irgendwann mal haben werden. Schwieriges Thema, finde ich.
Auch nicht jetzt abschließend zu klären. Es ist nur, man kann das beobachten und kann manche Sachen gut finden. Zum Beispiel, dass sie es einmal geschafft haben, dass Anonymous es einmal geschafft hat, im russischen Fernsehen Sachen kurz auszustrahlen oder in einigen Sendern. Oder dass sie Ministerienseiten gehackt haben und es geschafft haben, auf der Adresse des Ministeriums, der Ministerien sei... Nachrichten über den Ukraine-Krieg zu posten, ja. Das war schon...
Ja, aber auch da kommt es wieder darauf an, wie gut ist die Propaganda vorher gewesen, dass die Leute dann denken, ja, man kann denken, endlich werden wir vernünftig informiert und man kann denken, Fremdpropaganda auf unseren Sendern.
Naja, es gibt zumindest einen massiven Unterschied. In Russland spricht Putin immer noch von einer begrenzten Militäroperation im Osten der Ukraine, zum Beispiel.
Gut, wenn man dann Bilder davon sendet, wie es wirklich aussieht.
Und er vermeidet immer noch das Wort Krieg, was unglaublich ist. Hat aber schon einen Jubelartikel, der aus Versehen veröffentlicht wurde, fertiggestellt für nach der Eroberung der Ukraine.
Aha.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass in Russland in den offiziellen Nachrichten zum Beispiel die Bombardierung ukrainischer Städte, auch der westukrainischen Städte, auch Kiew, überhaupt nicht erwähnt wird.
Ja.
Und das ist ja mittlerweile ständig, passiert das ja ständig.
Ja. Naja, da mag vieles offen oder nicht offen sein, worüber wir diskutieren. Für die Menschen ist es ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Die ukrainischen Hilfsorganisationen, die Vizepräsidentin oder Vizepremierministerin beschwert sich ja auch über die Zögerlichkeit ausländischen Hilfsorganisationen. Naja,
jetzt ihre Leute rausholen, ja klar.
Man kann die Leute verstehen, aber klar, die wären wahrscheinlich immer noch sicherer, sagt sie, als die ukrainischen Leute,
ja,
weil sie einen besseren Status, einen besseren Schutzstatus haben. Auch das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich in so einer Hilfsorganisation wäre. Würde ich bleiben?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. 660.000 Menschen sind inzwischen auf der Flucht und auf dem Weg ins Ausland. Und an der Grenze zwischen der EU und der Ukraine schlägt der Rassismus zu. Zum Beispiel afrikanische Studenten, die in der Ukraine studiert haben, dürfen nicht rein.
Unfassbar. Also das finde ich wirklich ganz unfassbar angesichts der fürchterlichen Notlage da dann auch noch Unterschiede.
Ja, es gab zwei Reihen, wurde dann erzählt, hat man auch gepostet. Weiße und Nicht-Weiße. An der polnisch-ukrainischen Grenze.
Ich meine, wir machen den Unterschied ja auch. Man sieht ja, wie jetzt Flüchtlinge, also klar, es ist näher in Europa, aber wie jetzt für Flüchtlinge vorbereitet wird und
ja.
Andere lassen im Mittelmeer ertrinken.
Aber wir würden das nie an einem Grenzschalter machen.
Nein, das würden wir nicht, das ist richtig. Aber gut, jetzt muss man von der polnischen Regierung auch nicht unbedingt so viel anderes erwarten.
Das stimmt. Ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Okay, lass uns aufhören, hat keinen Zweck. Ihr wisst, was wir denken. Und wir haben aber gleich noch ein ganz anderes Thema. Ich weiß zwar nicht, warum du ausgerechnet was über Aale erzählen willst.
Ja, will ich aber. Genau, und ich lasse mich mal mit einer Frage beginnen. Wann hast du das letzte Mal so richtig über was gestaunt?
Nee, keine Ahnung.
Also bei mir waren es in beiden Fällen Naturphänomene. Also einmal, als ich eine Fledermaus in der Hand hatte.
Stimmt, das war natürlich, ja gut.
Das habe ich mir total anders vorgestellt.
Stimmt, das war toll.
Also dass eine Fledermaus sogar Fell hat, das war mir einfach nicht klar. Ja. Und das zweite Mal, als eine Freundin mir ein oben aufgeschnittenes Wespennest gezeigt hat, ein leeres. Mit all seinen Kammern und mit dem ganzen Aufbau. Das sind ja oft Phänomene aus der Natur, die einen so richtig erstaunen. Und so ging es mir ein Stück weit auch mit den Aalen. Und ich bin darauf gekommen bei einem Podcast, Geschichten aus der Geschichte. Der befasst sich mit allen möglichen wahren oder legendenhaften Geschichten aus der Geschichte, die aber irgendwie interessant waren und die man mal berichten könnte. Und von Daniel und Richard, ich kenne die Nachnamen gar nicht. Und Daniel hat jetzt vor einer Weile was gemacht über... über Aale, beziehungsweise darüber, wie die Aalfrage von Aristoteles über Sigmund Freud bis hin zur Umweltaktivistin Rachel Carson alle möglichen Menschen beschäftigt hat, über Jahrhunderte hinweg. Und warum? Mhm. Und der hat dann als eine wichtige Quelle seiner Recherchen hat ein Buch genannt von Patrick Svensson aus Schweden, der hat ein Buch geschrieben, Das Evangelium der Aale. Ja, und dann habe ich gedacht, dann hole ich mir das doch auch mal und lese es mal. Und das war wirklich ein sehr interessantes Buch. Also es zieht sich kapitelweise durch das ganze Leben der Aale. Also wo werden sie geboren? Was für eine Reise legen sie hin bis zu den Orten, wo sie erstmal eine Weile leben? In welchen Stadien tun sie das? Bis dann zu ihrem Lebensende, wo sie wieder in die Sargassosee zurückziehen. Also die europäischen Aale und die amerikanischen sind da gemeint. Die Geschichte... behandelt vor allem die Anguillae, das sind die europäischen, bis sie wieder an den Ort zurückziehen, wo sie geboren sind und dort laichen sie ab und danach sterben sie. Also die haben nur einmal in ihrem Leben Sex, ganz am Lebensende und ja.
Und das ist das Tolle, deswegen hat das die Leute beschäftigt.
Nein, das Geheimnis der Aale war ursprünglich, man höre her, das Ursprungsgeheimnis, das war so ein typisch menschliches, patriarchalisches Geheimnis, nämlich... Also am Anfang war das Geheimnis wenigstens noch, wie vermehren die sich überhaupt? Weil Aale leben in ganz großen Tiefen im Meer und Aristoteles war der Meinung, Aale werden direkt aus dem Schlamm geboren. Mhm. Die zeugen also überhaupt nicht, die entstehen einfach aus dem Schlamm. Mhm. Dann hat man auch mal Zwitterwesen vermutet, weil zum Donnerkuckuck nochmal, man konnte die männlichen Geschlechtsorgane der Aale nicht finden.
Wie schrecklich.
Und das geht ja gar nicht, ja? Also wie vermehren sich Aale? Wie machen die Aalhengste das denn eigentlich? Wie begatten die denn ihre Stuten? Und ich kann das irgendwie nicht finden. Und das war die Menschen beschäftigt, muss man wirklich mal sagen, ja? Mal so aus feministischer Sicht heraus.
Ja.
Ja, und das liegt daran, dass die Aale in verschiedenen Stadien leben. Also die sieht man zuerst in der Sargassosee als kleine weidenblattartige Gebilde. Das sind ganz kleine Larven. Da hat man überhaupt sehr lange gebraucht, um festzustellen, dass das die allererste Stufe der Aale ist.
Und die Sargasso-See kennt auch niemand.
Die Sargasso-See kennt auch niemand, ja. Die Sargasso-See, oh, jetzt weiß ich es wieder nicht ganz genau, ich
also in der Nähe der Karibik, sagen wir es
so. Genau, und sie wird begrenzt, das ist das Interessante an ihr, nicht durch irgendwelche Küsten, sondern durch Meeresströme. Einmal durch den Golfstrom und einen Ableger von ihm und noch durch zwei weitere Ströme, die bilden eigentlich die Grenzen der Sargasso-See. Und das heißt, das ist ein Ort, der seinen Standort verändert.
Und wodurch zeichnet er sich aus? Also wann merkt man, das ist jetzt die Sargasso-See? Ist da mehr Salz oder mehr dies oder mehr, was ist das Eigentümliche?
Man hat eigentlich gar nichts Besonderes entdeckt, nur dass die Larven der Aale gefunden werden, also zumindest der europäischen, amerikanischen, die werden nur da gefunden. Später war das Ganze dann weniger geheimnisvoll, weil japanische Aale haben auch noch ihre Orte. Aber ursprünglich war es die Sargasso-See und nur da, und genau dahin ziehen die immer wieder zurück. Und man hat nie zwei Aale sich paaren sehen. Man weiß zwar mittlerweile, wie das geht, und man hat mit Echoloten und sowas mittlerweile die Aale tief im Meer entdecken können, aber man hat nie ausgewachsene Aale, die kurz vorm Laichen waren oder gerade abgeleicht haben, dort fangen können.
Ja, aber nochmal, also die werden da geboren. Warum nennt man sie europäische Aale?
Weil sie dann dahin ziehen, über tausende von Kilometern. Man hat auch am Anfang gedacht, die werden erst an die europäischen Küsten getrieben. Aber selbst diese winzigen Larven können offenbar schon eigenständig schwimmen. Und die ziehen über tausende von Kilometern an die europäischen Küsten und dann dort Ströme, Flüsse, Bäche hinauf, bis hin zu winzigsten Teichen und stehenden Gewässern mit ganz geringem Zufluss, Seen. Da ziehen die hin. Und zwar sind die nach dem Larvenstadium, werden die sogenannte Glasaale, das sind so durchsichtige kleine Fischchen, die sehr gerne gefangen und gegessen wurden. Und die ziehen dahin, und wenn die dann ihren Ort erreicht haben, wo sie leben wollen, dann werden sie Gelbaale, sie kriegen also eine gelbbraune Farbe und leben dann dort und fressen und schlafen. Und das, ja, 10, 20, 30, 40 Jahre. Das ist auch individuell offenbar sehr unterschiedlich. Und irgendwann, in irgendeinem Jahr, beschließen die so, jetzt ist genug, jetzt habe ich mir genug angefressen. Und dann erst, und das war das Problem, die beginnen dann schon den Rückweg, und im Laufe des Rückwegs werden sie zu den Blankaalen. Das sind dann die, die später geschlechtsreif sind. Das heißt, man hat diese ganzen Aale gefangen und konnte nie Geschlechtsorgane finden, weil sie hatten einfach keine. Sie hatten keine. Erst in ihrem letzten Stadium, da bildet sich der gesamte Verdauungsapparat und alles bildet sich zurück. Den haben die dann schlichtweg einfach nicht mehr. Die schwimmen dann über ein halbes Jahr oft, um wieder die Sargasso-See zu erreichen. Manche länger und fressen dabei nichts mehr. Die leben dann auf dieser letzten Tour wirklich nur von dem, was sie sich an Fett angefressen haben.
Und dann gehen sie in die Tiefe, haben Sex, sterben ab.
Und die Toten hat man auch nie gefunden. Also die treiben nicht oben wieder ans, als wie auch immer die es machen, die treiben auch nicht wieder an die Oberfläche. Man findet auch keine toten Blankaale dort. Die bleiben in den tiefsten Tiefen. Ja, das ist an sich schon mal ziemlich spannend, finde ich, wie die Aale leben, sich vermehren. Und es gab halt immer auch sehr unterschiedliche Sichtweise, den Aal zu sehen. Er war natürlich Speisefisch in ganz vielen europäischen Ländern, eben weil er so fettreich war. Aber man war sich lange gar nicht einig, ob der überhaupt ein Fisch ist, weil der so eher schlangenartig ist und sich auch so windet und die Flossen und die Schuppen, vor allem die Schuppen, eigentlich gar nicht so ohne weiteres sichtbar oder gar fühlbar sind. Einmal, weil sie unter der Schleimschicht liegen, und auf der anderen Seite, weil sie so fein sind, dass man sie nicht als solche wahrnehmen kann. Die sehen wie kleine Wasserschlangen aus. Und es gab auch in ganz vielen Kulturen Anweisungen, den Fisch zu essen, aber die Aale liegen zu lassen. Andererseits hat man sie verehrt. In Ägypten gibt es einen sehr, sehr wichtigen Gott, dem man die ganze Schöpfung zuschreibt, und der hat einen Aalkörper. Also Aale haben die Menschen immer schon gespalten.
Und fasziniert ganz.
Und fasziniert, weil so an dem so viel Geheimnisvolles ist. Also es sind nachtaktive Tiere, über Tag kriegt man sie auch kaum zu sehen. Ja, und wie gesagt, sie waren irgendwie kein Fisch, sie hatten keine Geschlechtsorgane, das ist ja überhaupt ein Skandal.
Nicht Fisch, nicht Fleisch, ja.
Und man konnte sie auch nie, und bis heute kann man das so gut wie nicht, man kann sie nicht züchten. Erstmal ist es schon überhaupt nicht, man hat dann versucht, wie die Menschen das halt so machen, irgendwelchen in Gefangenschaft lebenden Aalen, die diese Larven, die Eier einzupflanzen und dann die Larven zu züchten, Larven zu fangen und dann in Gefangenschaft leben zu lassen. Mhm. Aber die überleben das nicht.
Okay.
Die sterben nach wenigen Tagen, 3 Monate ist es, glaube ich, gelungen, sie am Leben zu halten, höchstenfalls. Ja, und diese ganze Geschichte dieses Aals ist eben verbunden mit der Geschichte des Autors, der von Kindheit an mit seinem Vater immer Aale gejagt hat und diesem Wesen immer sehr verbunden war und das auch sehr faszinierend fand, ganz offensichtlich. Mhm. Und ja, es geht dann eben darum, in welchen Kulturen haben sich welche Aalfang- und Aal-Ess-Geschichten entwickelt und warum. Und wo hat er überall eine Rolle gespielt? Also es ist eigentlich ein sehr spannendes Buch. Und wie gesagt, immer wieder diese Eigenheiten des Aals. Zum Beispiel, dass Aale unglaublich alt werden können, wenn man sie daran hindert, zur Sargassosee zurückzuziehen. Es gibt den Brandweg-Aal. Mhm. Der ist über 150 Jahre lang, also 150 Jahre sind ziemlich sicher dokumentiert, dass der so alt geworden ist. Der hat in einem bestimmten Brunnen gelebt. Da hat ihn ursprünglich offenbar mal ein Junge hineingeworfen und dann die ganze Familie hat den weitergepflegt, diesen Aal. Und der hat dann nur im Dunkeln gelebt, über 150 Jahre. Und irgendwann in unserer Neuzeit, in unserer modernen Zeit, wollte eine Fernsehstation mal nachschauen, ob der überhaupt noch da ist. Und dann haben sie diesen Brunnen geöffnet und der war mit einem schweren Stein verschlossen. Haben den im Wasser nicht gefunden, haben dann das Wasser abgelassen und die Wände angekratzt und überall geschaut, haben schon gedacht, das ist ein Mythos, ein Gerücht, den gibt es gar nicht. Und dann haben sie das Wasser wieder zugeführt und dann ist er aufgetaucht. Also es ist eigentlich eine schreckliche Geschichte mit ganz vergrößerten Augen, um sich dem Dunkel anzupassen. Ein ganz blasses Aalwesen, aber immer noch am Leben, ja.
Wahnsinn.
Und dann hat man ihn untersucht und wieder in den Brunnen gesetzt. Irgendwann ist er gestorben, einfach der Körper hat aufgegeben. Aber ja, diese Langlebigkeit hat Menschen auch immer wieder dazu verführt zu sagen, lebt er eigentlich ewig? Wie lange würde der denn eigentlich leben, wenn, ja? Mhm. Weil sich das um Jahre streckt und weil das uns so entgegengesetzt ist. Wenn Menschen so der Lebenssinn verloren geht, dann würden die eher eingehen, als ewig weiterleben.
Ja.
Und diese Aale, wenn die nicht zur Sargassosee ziehen können, dann versuchen die das so lang wie irgend möglich zu strecken, scheinbar, um am Leben zu bleiben.
Um das vielleicht irgendwann noch zu schaffen.
Sozusagen, wenn man das vermenschlicht denkt.
Ja.
Ja, und das war einfach, zum Beispiel, das fand ich völlig faszinierend. Dann gibt es eben allerhand Legenden, zum Beispiel von einer Pilgervätergruppe in Massachusetts, die mit der Mayflower gekommen sein sollen, ist aber nicht geschichtlich belegt. Und die überhaupt den ersten Winter nur überlebt haben sollen, weil ihnen Eingeborene gezeigt haben sollen, wie man Aale fängt.
Okay.
Und ja, der Autor war der Meinung, Thanksgiving müsste es eigentlich Aal geben und nicht Truthähne. Also jedenfalls sehr viel Faszination an diesem Tier und unglaublich viele Aspekte. Dann zum Beispiel ich fand das oft einfach nur eklig, ja. Ich fand das Tier, das ging mir wirklich so, wie er es beschrieben hat. Einerseits faszinierend und andererseits wirklich richtig eklig. Mhm. Also mit diesem schleimigen Tier, was in seinen trägen Windungen, wie das dann beim Fangen beschrieben wird, wie der sich dann so langsam windend, aber mit unheimlich viel Kraft um den Arm wickelt und versucht, sich zu befreien. Und dann natürlich gibt es ja auch diese denkwürdige Geschichte aus der Blechtrommel mit den Aalen. Wer das noch nicht kennt, mag das mal nachlesen. Mhm. Also der hat immer für alles Mögliche herhalten müssen. Der hat die Menschen wirklich sehr stark interessiert und fasziniert, eben weil er so im Verborgenen war und so eine Lebensführung hatte, die man gar nicht verstehen konnte. Und ob ich jetzt so weit gehen würde, ein Evangelium der Aale draus zu machen, weiß ich nicht. Aber in jedem Fall ein sehr interessantes Buch. Und wie gesagt, auch zu sehen, wie waren die wissenschaftlichen Methoden in unterschiedlichen Zeiten. Freud hat ja seine Arbeit sogar über die Fische geschrieben, über die Aale. Und der ist auch daran verzweifelt, dass er das nicht entdecken konnte.
Ja, sehr spannend. Das Evangelium der Aale von Patrick Svensson, habe ich das richtig?
Patrick Svensson.
Genau, das kann man sich also mal antun und nicht alles verraten.
Genau, ist als Hörbuch aber auch sehr schön gelesen von einem Herrn namens Bülow. Ich komme gerade nicht auf den Vornamen, aber der liest es wirklich Sehr schön.
Es ist nicht Vico von, aber...
Nein, das ist es nicht. So weit war ich auch. Ja klar, ich will natürlich jetzt nicht alles verraten, aber es sind echt spannende Dinge drin über Jahrhunderte und Jahrhunderte, die der Aal die Menschen beschäftigt hat.
Vielen Dank.
Und staunenswert fand ich ihn.
Ja. Damit sind wir am Ende des Podcasts heute. Und wir bedanken uns sehr herzlich. Bleibt fröhlich, bleibt gesund, haltet den Kopf oben, seid nett zueinander, werdet euch des Glücks, in dem ihr lebt, bewusst und genießt es.
Und bleibt es möglichst. Das wünsche ich uns allen.
Macht's gut. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.